Was ich total interessant finde, ist ja, dass ihr mit dem Produkt wirklich den S&P outperformed habt, was ja wirklich nicht vielen gelingt. Und da wird ja immer wieder ins Feld geführt, die hohe Tech-Gewichtung, dass man ja nicht Übergewicht ist. Aber ihr übergewichtet ist in diesen Mag 7. Aber ihr wart ja auch nicht übergewichtet in den Mag 7, ganz im Gegenteil, wie ich erfahren habe. Wie habt ihr das geschafft? Guten Morgen, Mike. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Olli.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja in den letzten Tagen und Wochen unheimlich viel Bewegung an den US-Märkten durch die politische Situation auch. Glaubst du, nach vorne gehen oder aktuell siehst du bei den Managern, die du beobachtest, schon größere Bewegungen, also Änderungen in deren Portfolios, größere Trades als sonst? Merkt man das irgendwie?
Also das ist gemeinhin in der Vergangenheit immer, wenn irgendwas gerade geopolitisch passiert, eigentlich immer so eine häufig gestellte Frage. Gemeinhin glaube ich, dass den Top-Investoren, die wir in unserem Pool haben, den wir folgen, dass die gar nicht so, ich sag mal, short-term-story-driven sind. Von daher, ja, auch diesmal sehe ich jetzt bei den Positionierungen nichts, wo ich sagen würde, ach, das ist jetzt eindeutig ein Shift, irgendwie sich aufgrund von einer politischen Ausrichtung irgendwie bestimmte Branchen oder so mehr zu orientieren. Also kurzum, nein, also langfristig orientierte Investoren sind, glaube ich, mehr Business Model orientiert statt Short-Term politisch orientiert, glaube ich. Ja.
Ich glaube, für alle Zuhörer, Fates in Deutschland ist ja schon ein Brand, aber für alle, die dich und eure Firma vielleicht noch nicht kennen und auch kurz über die Strategie, die wir ja heute sprechen werden, kannst du kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst, wer ihr seid als Fates und was eure Strategie macht?
Genau, also Fates, die Fates Invest, die wurde vor, das müsste nachgucken, 2013, 2012 gegründet von meinem Partner, dem Herrn Benjamin Bente und dem Herrn Robert Steinke. Ich bin dann 2019 dazu gekommen, bin Partner bei der Fates Invest und wir managen zwei Fonds. Der Herr Bente ist Lead Fonds Manager von dem Fates Paradefonds. Der existiert schon deutlich länger, seit kurz nach Firmengründung. Das ist ein makroorientierter Fonds, der die Zielsetzung zusammenführt, eine attraktive Langfristrendite. Es ist ein defensives Produkt bei Vermeidung von größeren Drawdowns in Aktienbärenmärkten. Ganz andere Strategie ist meine Strategie, die ich mit eingebracht habe. Ich beschäftige mich seit jetzt knapp 15 Jahren mit dem Thema kollektive Investmentintelligenz. Unser zweiter Fonds, der Fates Aktien USA, der wurde vor knapp 3,5 Jahren aufgelegt. Das ist ein reiner Long-Only US-Aktienfonds. Besonderheit bei diesem Fonds ist, dass wir keine Fundamentalanalyse, technische Analyse selber machen, sondern wir unsere Anlageentscheidungen quantitativ modellbasiert ableiten aus den tatsächlichen Positionierungsdaten und Anlageentscheidungen anderer. Das sind vor allem Großinvestoren aus den USA, Hedgefonds, auch Family Offices und jegliche Art von unabhängigen Asset Managern. Da haben wir aus verschiedenen Datenquellen Einblicke in deren Portfolios, Positionierungsdaten laufen uns, haben wir regelmäßig aus unterschiedlichen Datenquellen Zugriff. Und aus deren Entscheidungen leiten wir Entscheidungen für unseren Fonds dann ab. Und der Fates Aktien USA nach 3 Jahren, kann man, glaube ich, sagen, bisher recht erfolgreich unterwegs, ja.
Wie kamst du auf die Idee, diesen Fonds aufzulegen oder diese Anlagestrategie zu fahren? Du hast gesagt, du machst das für dich schon seit 15 Jahren. Ich meine, ich bin auch ein paar Jahre im Business und es gab ja auch mal diesen Begriff, dieses Coattail-Investing, also dass man Leuten folgt. Prominentes Beispiel ist sicherlich Buffett, wo viele Leute hingeschaut haben. Und teilweise habe ich festgestellt, es funktioniert teilweise nicht. Ich kann mich damals daran erinnern, als er BYD investiert hat, wo es Jahre oder Monate lang eigentlich nichts passierte. Im Endeffekt war es eine super Story, aber da hätte eigentlich auch jeder draufspringen können. Der ist sicherlich sehr im Fokus. Aber mir sind auch Strategien bekannt, wo es eigentlich nicht funktioniert hat. Was macht eure Strategie so erfolgreich?
Mhm. Also grundsätzlich, genau, das ist ja zunächst mal gefragt, wie ich drauf gekommen bin, mich damit zu befassen. Also es ist grundsätzlich so, dass ich von meinem Background quantitativ unterwegs bin und seit 15 Jahren schon länger mich mit der Entwicklung von quantitativen Investmentstrategien auseinandersetze für den Aktienmarkt. Und bevor ich mich dem Thema kollektive Investmentintelligenz gewidmet habe, hatte ich damals eigentlich die Herangehensweise, dass ich fundamental datenbasierte Strategien entwickle, mich dabei aber inspirieren lasse sozusagen durch die großen Investmentgrößen dieser Welt. Warren Buffett, klar kennt jeder, hast du es genannt, oder Peter Lynch nenne ich da gerne als Beispiel, als große populäre Namen und kennzeichnend für diese Investoren ist ja, dass die einen Stil haben, bestimmte Merkmale, mit denen diesen Namen assoziiert sind. Zum Beispiel Warren Buffett investiert, ne, in stabile Business Models mit großen Wettbewerbsvorteilen. Kennzeichen von hohen Wettbewerbsvorteilen ist Preissetzungsmacht und als Ergebnis dessen sollten hohe Margen, hohe Return on Invested Capital bei einem Unternehmen vorzufinden sein. Wenn ich dann diese hohe Profitabilität kombiniere mit niedriger Bewertung, ja, so das sind sozusagen die quantitativen Buffett-Faktoren, sollte ja was Vernünftiges bei rauskommen. Dann habe ich Simulationen entwickelt, die für einigermaßen sophistiziert gehalten und habe dann festgestellt, in historischen Simulationen sieht das gar nicht so doll aus. Ja. Oder gleiches mit Peter Lynch, ne, kombiniere Wachstum mit Bewertung, vereinfacht gesagt, Backtests gemacht und so weiter, mit dem etwas frustrierenden Ergebnis damals, naja, so pralle sieht das jetzt auch nicht aus. Da meine Zielsetzung allerdings gewesen ist, ich wollte quantitative Strategien entwickeln, die langfristig signifikant die Aktienmärkte schlagen können. Und ich, nachdem ich war so ein innerer Findungsprozess, ich davon losgekommen bin, dass ich besser sein muss als die Besten der Welt. Und da ich ja sowieso schon mich habe inspirieren lassen durch die Großen, kam mir der Gedanke, warum eben nicht direkt eigentlich versuchen, die Besten der Welt zu identifizieren und in deren Aktien zu investieren. Das war so der innere Evolutionsprozess, der Strategie vorangegangen ist. Und dann habe ich damals angefangen, ne, in den USA die populären Daten 13F mit denen zu widmen. Wer es nicht kennt, kurze Erläuterung, in den USA müssen alle Asset Manager, ob das jetzt Hedgefonds sind, ob das jetzt Family Offices sind, ob das jetzt Banken sind, müssen quartalsweise komplett ihre Aktienbestände offenlegen. Somit bestehen für die verschiedenen Asset Manager lange zurückreichende Historien, wo regelmäßig Bestände verfügbar sind. Und diese Historien von mehreren tausend Asset Managern, denen habe ich mich gewidmet. Wenn ich die historischen Bestände mit Kursdaten verknüpfe, dann kann ich ja für jeden Asset Manager, selbst für die, die eigentlich kein öffentlich verfügbares Vehikel haben, ne, man denkt da zuerst an Family Offices, die auch meldepflichtig sind, weil SEC Daten veröffentlichen müssen, kann ich für jeden dieser Asset Manager historische Track Records, Wertentwicklung der Portfolios simulieren. Und ich habe diesen jetzt von dieser Analyse dieser Rohtracks ausgehend habe ich ein Verfahren entwickelt, wie ich tiefere Attributionsanalysen verschiedenster Art fahren kann, um so dann immer tiefer einzugehen und augenscheinlich starke Tracks tiefer auseinanderzunehmen, so dass im Prinzip am Ende des Tages nur die wirklich starken Tracks übrig bleiben. Und es sind dann oftmals gar nicht so die großen Namen, die so diesen Guru-Status innehaben, die tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren die besten Manager sind. Also Popularität ist nicht gleichbedeutend mit Investmentleistung, um vielleicht deinen anderen Aspekt gerade aufzugreifen, Uli. Blind Warren Buffett zu folgen bei Einzelaktien ist nach unseren statistischen Auswertungen nicht zielführend.
Seid ihr, wenn die Daten nur quartalsweise berichtet werden, seid ihr da nicht immer zu spät dran?
Ja, ist naheliegenderweise bei so einem Following-Ansatz die das ist oft zuerst gestellte oder meistgestellte Frage. Dann ist die Frage ist, wie definiert man zu spät? Wenn das Time-Lag oder wenn die Daten ausreichen, um trotz dieses Time-Lags eine leistungsstarke Aktienselektion zu kreieren, dann sind wir nicht zu spät, weil unsere Strategie ist leistungsstark, trotz des Time-Lags. Also ja, wir sind später dran, aber nicht so spät, dass wir daraus keine hochprofitable Strategie kreieren könnten. Aber ja, würden wir sozusagen in Real-Time, ne, würde ich jetzt bei den Managern Stanley Druckenmiller und Co. auf dem Schoß sitzen und Emir ein quasi in Realtime zuflüstern, in was er jetzt investiert, dann wäre die Strategie sicherlich noch besser. Also von daher, wir sind später dran als die Top-Investoren und die Strategie wäre auch noch etwas besser. Klar, wenn es einen Time-Lag in einer utopisch-theoretischen Welt gar nicht gäbe, das ist aber natürlich nicht realistisch. Aber wie gesagt, trotz des Time-Lags, sowohl in unseren Simulationen als auch jetzt seit Auflage unseres Fonds, haben wir den sämtlich Indizes, die für uns relevant sind, outperformt. Also von daher, wir sind nicht zu spät nach der Definition. Ja.
Was ich total interessant finde, ist ja, dass ihr mit dem Produkt wirklich den S&P outperformt habt, was ja wirklich nicht vielen gelingt. Und da wird ja immer wieder ins Feld geführt, die hohe Tech-Gewichtung, dass man ja nicht übergewicht ist. Aber ihr übergewichtet ist in diesen Mag 7. Aber ihr wart ja auch nicht übergewichtet in den Mag 7. Ganz im Gegenteil, wie ich erfahren habe. Wie habt ihr das geschafft?
Genau, das ist korrekt. Also wir Fokus bei mir in der Manager-Selektion liegt auf Managern, die tatsächlich idiosynkratisches Alpha klar messbar in der Breite des Portfolios schaffen. Da sind wenige Manager dabei, die auf Large Caps, Mega Caps fokussiert sind. Da wir wenige solcher Manager in unserem Pool haben, ergibt sich bei uns dann in der Selektion dann naturgemäß eine geringe Gewichtung in den Mag 7 Titel. Die haben wir auch ein bisschen dabei, aber ich glaube, unser durchschnittlicher Investitionsgrad in diesen großen 7 Titeln war über unter 10% seit Auflage. Zum Vergleich im S&P 500 war es in diesem Zeitraum ja 30-35%. Und gleichzeitig war es gerade so in 23 und 24 ja so, dass eigentlich diese 7 Titel und die meisten dieser Titel eigentlich die Stärke des S&P 500 alleine ausgemacht haben, ja. In der Tat lagen wir trotzdem vor dem S&P 500, obwohl wir diese großen Namen nicht mit drinne hatten. Und wenn wir stattdessen aber Manager haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein signifikantes, teilweise sehr signifikantes idiosynkratisches Alpha erzeugen und wir sozusagen ein Best-of-Portfolio dieser Manager bilden, dann ist es, wie man sieht, sogar möglich, ohne die Mag 7 den S&P 500 zu schlagen in dieser Dominanzzeit der Mag 7, ja.
Wie viele Titel habt ihr so im Schnitt pro Manager und wie häufig wechseln die Manager und wie hoch ist auch vielleicht das Turnover bei den Titeln der Manager?
Also der Turnover in den Titeln der Manager, das ist recht unterschiedlich, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass wir, was wir ausschließen, ja, andere Ende des Spektrums, was für uns nicht in Frage kommt, sind natürlich irgendwelche Hedgefonds, die im Hochfrequenzbereich unterwegs sind, ja. Wenn ich von denen einmal im Quartal Daten zur Verfügung habe, das ist natürlich überhaupt nicht nützlich für uns, ja. Also wir haben eher Manager mit dem niedrigen bis moderaten Turnover. Klar, das liegt in der Natur der Sache, sonst macht so ein Following-Ansatz natürlich keinen Sinn. Wir haben, was Titelanzahl pro Manager anbelangt, ist es so, dass wir jetzt nicht von den 60 Managern, denen wir folgen, jetzt nicht irgendwie ein oder zwei oder was weiß ich, wie viele Titel pro Manager auswählen, sondern unser quantitatives Scoring-Verfahren beinhaltet unter anderem die Dimension Konsens. Das heißt, wir kaufen Konsensaktien dieser 60 Manager, also mit anderen Worten Schnittmengen-Aktien, wo sich diese Manager einig sind. Und das kann natürlich sein, dass vielleicht bei dem einen aus dem Portfolio des einen Managers im theoretischen Fall auch mal überhaupt keine Aktie dabei ist, weil der einfach keine Schnittmenge mit den anderen 59 hat. Das kann theoretisch sein. Und es kann sein, dass wir von einem Manager mal 5, 6, 7, 8 Aktien haben, weil sich dann jeweils Schnittmengen mit den anderen 59 ergeben. Also es ist sehr unterschiedlich daher.
Wie kamt ihr auf die, oder wie kommst du auf die 60 Manager, denen du folgst? Also habt ihr mal geschaut, wenn es 30 wären, 40 oder 100, ist die Qualität, die Güte der Daten dann anders? Oder wo kommt die Zahl 60 her?
Ja, das war ein Findungsprozess über die Jahre. Wie eben skizziert, bei der Aktienselektion, die wir ableiten, die wir nutzen für die Portfoliokonstruktion in unserem Fonds, dem war das Aktien USA, ist es so, dass wir, wie gesagt, die Konsenspositionen berücksichtigen. Damit sich, das habe ich alles viel simuliert, damit sich da saubere Konsensus Buckets ableiten lassen, brauche ich eine ausreichend große Grundgesamtheit an Managern. Vielleicht wären rein von meiner Einschätzung, was die besten Manager sind, vielleicht eher 30 bis 40 ausreichend. Allerdings sind da die Konsensi, die sich ergeben und damit unsere Portfoliogrößen und die Aussagekraft der Position geringer. Also in meinen Simulationen hat sich gezeigt, der Ansatz ist deutlich robuster und leistungsstärker, wenn ich einen sauberen Konsens habe. Und das, was diesen Konsensmechanismus anbelangt, muss man sich das vorstellen. Wir folgen ja keinen Mainstream-Manager. Ja? Klar, wenn ich jetzt irgendwie in benchmark-orientierten Fonds reinschaue, vielleicht die von den großen Kapitalgesellschaften verwaltet werden. Klar, da habe ich überall, wenn das irgendwie die Benchmark der S&P oder der MSCI World ist, dann meine Apples und meine Visas drin. Da würden sich sehr hohe Konsensi in diesen, ja, ich sag mal, crowded Mainstream-Titel ergeben. Bin mir relativ sicher, wenn ich da so einen Konsensmechanismus anwenden würde, das simulieren würde, dass da jetzt kein leistungsstarkes Portfolio rauskäme. Aber man muss sich vorstellen, wenn irgendwie mehrere Manager, die wirklich abseits des Mainstreams, abseits von der Orientierung an irgendwelchen Benchmarks investieren und dann habe ich zeitgleich unabhängig voneinander einen Manager, der investiert in Nativa Pharmaceuticals und noch einen zweiten Manager, der investiert in Nativa Pharmaceuticals oder ich habe eine Schnittmenge bei einer Asbury Automotive oder bei einer Rocket Companies. Das ist schon Aussagekraft, wenn sich mehrere von wirklich leistungsstarken Hedgefonds, Family Offices in diesen, ich sag mal, uncrowded Titeln oder sehr unbekannten Titeln orientieren. Das hat eine Aussagekraft, ja. Dass wir da diese sauberen Schnittmengen haben, dafür bedarf es eine ausreichend großer Zahl an Managern. Sie müssen natürlich leistungsstark sein, das ist die Bedingung, ja. Also 60, die 60 kommen daher, dass es auf jeden Fall gute Konsens-Screens sicher geben müssen für unsere Portfolio-Konstruktion.
Es ist ja alles sehr datengetrieben, aber wie wir wissen, spielen ja Emotionen bei Investments häufig, auch wenn sie es vielleicht nicht sollten, immer eine größere Rolle. Hast du denn einen Lieblingsmanager und merkt man, dass es auch Lieblingstitel von Managern gibt, die auch bei euch einfach im Portfolio liegen bleiben?
Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, naja, XY ist mein Lieblingsmanager und Aktie YZ ist die größte Position dieses Managers, dass ich deshalb jetzt sage, ja okay, die gewichte ich jetzt höher im Fonds als andere Aktien, wo wir nach unseren quantitativen Modellen ein höheres Scoring haben. Also kurzum, also so, ich sag mal, so ein diskretionäres Overlay kommt hier nicht zur Anwendung. Und ja, was Lieblingsmanager anbelangt, da gibt es schon den einen oder anderen, der hervorsticht, aber auch ich bin fehlbar bei der Analyse von Managern. Also nicht jeder Manager, den ich vor 10 Jahren sehr gut fand, hat dann auch wirklich geliefert. Klar, das ist in der Realität nicht so. Dennoch, viele Manager sind schon sehr lange in dem Pool dabei. Und ich sag mal, wir haben relativ wenige Manager dabei, die, ich sag mal, salopp Guru-Status innehaben. Ich habe vorhin Stanley Druckenmiller genannt, im Gegensatz zu anderen populären Namen wie Warren Buffett oder Bill Ackman oder David Tepper. Haben wir mit Stanley Druckenmiller, ja, dem ehemaligen Lead-Portfolio-Manager von George Soros, tatsächlich einen populären Namen dabei. Allerdings ist es so, dass der Großteil unserer Asset Manager eher weniger populär sind, ja, sondern Hudson Way Capital Management zum Beispiel, ausgezeichneter Manager, der den S&P in den letzten 10 Jahren geschlagen hat, quasi ohne echte populäre Tech-Titel drinne gehabt zu haben, ja, oder wir haben Manager, die trotz einer Ausrichtung auf Low-Beta-Aktien den S&P in den letzten 10 Jahren geschlagen haben, obwohl Low-Beta-Aktien über die letzten 10 Jahre deutlich underperformed haben, ja, so ein Marshfield Associates zum Beispiel, ja, so.
Du sprachst von Managern, jetzt habe ich eine Frage, die ist vielleicht komisch, aber das ist jetzt so meine Vorstellung, in den USA haben viele männliche Manager. Kann man sagen, wie viele von den 60 Managern, die du da betrachtest, wie viele davon sind Frauen? Die Frage hat bestimmt noch keiner gestellt, oder?
Das Thema ESG hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren mit nachlassender Kaufkraft der Bevölkerung, werden wir immer weniger nach ESG gefragt. In der Tat wurde ich auch noch nicht befragt nach Frauenquoten in der Boards der Companies, in die wir investieren und ähnliches, und auch noch nicht gefragt, wie viele weibliche Hedgefondsmanager wir im Pool haben. Es sind nicht viele. Einen Namen habe ich im Sinn. Ich weiß es aber auch im Einzelfall nicht, wer letzten Endes der maßgebliche Entscheider dann auch immer dahinter ist. Weil es ist ja so, dass wir Asset Management Companies folgen, die melden müssen, ja. Und das, wenn wir bei den Family Offices bleiben, ja, oder kleine Vermögensverwaltungen, ja, die teilweise nicht mal eine, die auch irgendwie einen exklusiven Charakter haben, die teilweise nicht mal eine Website haben, ja, oder wo die Website damit beginnt, dass ausschließlich nach Login-Daten gefragt wird und sonst sehe ich nichts, ja, dann weiß ich zwar aufgrund von SEC-Daten, stehen da ein paar Namen von Entscheidern, wer da letzten Endes aber federführend ist, weiß ich im Einzelfall nicht immer. Letzten Endes unsere Auswahl von Managern basiert, ist auch rein quantitativ emotionslos. ich wähle nicht Manager aus nach der ist mir sympathisch oder ist mir weniger sympathisch, ja, oder kommt jetzt irgendwie im Interview kompetent rüber oder nicht, sondern es ist rein quantitativ datenbasiert. Deshalb habe ich hier aus intellektuellem Interesse lese ich trotzdem gerne alles, was ich über die Manager, die dann doch was von sich geben oder bekannt sind. Das rundet manchmal auch so ein bisschen das analytische, quantitative Bild ab, aber aus genannten Gründen weiß ich es oft gar nicht, wer in Persona tatsächlich der Entscheider ist. Ja.
Also rein datengetrieben.
Ja. Ich bin gestern auch nochmal über euer Factsheet gestoßen, beziehungsweise habe es auch rausgesucht. Und mir ist aufgefallen, dass ihr, und ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder nicht, dass ihr in dem Factsheet keine der, ihr gebt zwar an, Top-Titel oder Titel 1 hat so und so viel Prozent im Portfolio, Titel 2, aber ist es absichtlich, dass ihr keine Titel nennt, die ihr im Portfolio habt?
Das Factsheet, das wir von Asvartis rausgeben auf unserer Website von der Asvartis Invest, da sind die Positionen auch drauf zu finden.
Ja, okay.
Genau, kann sein, dass das von der KVW das jetzt nicht so ist, aber auf unserer Website von uns, von Asvartis Invest, sind die Top-Positionen, sollten da eigentlich drauf sein.
Hm. Wenn ich jetzt die Top-Titel sehe, sehe ich mit 3,5% ist der Top-Titel gewichtet. Was war denn so die höchste Gewichtung, die ihr je im Portfolio hattet?
Das müsste mal so um die 8% gewesen sein.
Wie viele Titel habt ihr aktuell ungefähr im Portfolio oder generell? Was ist so die Bandbreite? Wie viele Titel sind drin? Hier steht jetzt Top 10, 32%. Also wie viele Titel sind insgesamt im Portfolio?
Im Schnitt sind es um die 50 Titel, aktuell etwas mehr. Ich glaube, 55 sind es aktuell. Ja. Mhm.
Und so die geringste Gewichtung, also was wäre die Eingangsgewichtung, was so das minimale Gewicht ist, womit eine Position überhaupt in den Fonds kommt?
Um 1%, ja.
Wenn wir Fonds anschauen und wir sitzen in der Präsentation und der Manager sagt, wie er investiert und was er vorhat und so weiter, dann kann man sagen, okay, ich kann in den Fonds investieren, weil genau replizierbar ist es eigentlich nicht. Das, was ihr macht, bis auf die richtigen 60 Manager auszuwählen, sage ich mal, ist es sehr stark replizierbar, oder, was ihr macht. Besteht nicht die Gefahr, dass jemand vielleicht, ein größerer Asset-Manager mit mehr Reichweite und mehr Marketingbudget, eure Strategie ziemlich schnell kopieren kann und euch dann aus dem Markt treibt?
Theoretisch ist das immer machbar. Also jetzt losgelöst von dem Umstand, dass auf dem Factsheet auf jeden Fall also Positionen zu sehen sind. Es ist ja auch so, unsere Primärdatenquelle, auch wenn wir noch andere Datenquellen nutzen, aber unsere Primärdatenquelle sind die öffentlich zugänglichen Daten bei der SEC. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist es sowieso möglich, dass sich jeder bei der SEC for free bei diesen Daten bedienen kann und das Gleiche macht, was wir hier machen. Das ist absolut theoretisch möglich. Aber wie das immer so ist, die Frage ist, was macht man eigentlich aus verfügbaren Daten? Mit welchen Ansätzen geht man daran? Wie entwickelt man die über die Zeit? Und ich vergleiche das immer so gerne mit dem Internet, ne? Wenn ich irgendwie was sehr Spezifisches suche für irgendein Nischenthema, was weiß ich, irgendwelche medizinischen Ergebnisse, die sich in irgendwelchen statistischen Anhängen von irgendeinem akademischen Paper befinden. Ja. Dann habe ich vielleicht ein paar Schlagworte, nach denen ich suchen kann, ob es da sowas im Internet verfügbar gibt. Und dann gebe ich meine Schlagworte bei in der Suchmaschine ein und dann kriege ich vielleicht mehrere hundert Treffer, wo sich irgendwelche Paper mit irgendwie diesem Thema befasst haben. Die Frage ist, das Internet ist voll mit Informationen. Die Kunst ist ja nicht, oder die Frage ist ja oftmals nicht, gibt es das im Internet oder gibt es das nicht? Vieles gibt es im Internet, was wirklich erstaunlich ist. Die Kunst ist ja immer das richtige Suchen, das richtige Zusammensetzen der Information, die richtige Frage zu stellen und aus dieser großen Internet sind es ja nur wenige Informationen, die ich aber erst mit den richtigen Mitteln finden muss. Und so ein bisschen, glaube ich, ist es hier mit den Daten auch. Bei der SSC stehen von mehreren tausend Asset-Managern quartalsweise die Positionierung zur Verfügung. Die Kunst ist nicht, diese Informationen sich zu beschaffen. Das kann jeder, der ein bisschen IT-affin ist. Sondern die Kunst ist ja, aus dieser Vielzahl, aus dieser Unmenge an Informationen die richtigen rauszusuchen. Und ich glaube, das braucht Zeit und Capacity über die Zeit, methodische Entwicklung. Ja, da haben wir sicherlich, denke ich, wenn man so möchte, Forschungsvorsprung. Aber theoretisch kann sich da noch jemand dran setzen. Also das ist jetzt auch nicht unique in den USA. Es ist total populär, und was heißt total populär, nicht unpopulär, diese Following-Ansätze. Ne? Da gibt es ETFs, Strategiezertifikate und so weiter drauf. Das ist nicht neu. Die Frage ist dann oft, mit welcher Tiefe wird da rangegangen. Ja? Wenn ich Manager analysiere nach, naja, okay, wer hat denn jetzt irgendwie die meisten Prozent in den letzten 3 Jahren an Wertentwicklung, ne? Und das, der da oben steht, der ist mein bester Manager, ja. Aber wenn ich völlig ignoriere, war das vielleicht nur eine Aktie oder ein Segment, die dazu beigetragen hat, dass der jetzt im 3-Jahres-Ranking auf Platz 1 steht, ja. Und vorher hat er im Prinzip nie was Leistungsstarkes an Wertentwicklung abgeliefert. Und wenn ich methodisch in der Lage bin, jetzt zum Beispiel dieses eine Segment mal zu isolieren, mal rauszunehmen aus meiner Simulation, und ich simuliere auf den auf Basis der Positionierungsdaten dieses Managers nochmal seinen Track Record ohne dieses eine Segment oder ohne diese Aktie, die das für den Großteil der letzten starken 3 Jahre verantwortlich gewesen bin, und sehe, genau wie in den Jahren davor sieht das auch nicht so wahnsinnig doll aus, dann ist das oftmals das, was ich so, ne, One-Hit-Wonder nenne, nur aus einem Segment über eine kurze Zeit eine starke Performance geholt. Das reicht dann oftmals auch, dass dann so ein Manager in irgendwelchen Rankings aufpoppt und populär wird. Und so ein bisschen ähnlich, vermute ich mal, funktionieren auch viele dieser Following-Ansätze, wo vielleicht nicht diese Detailtiefe drinne steckt. Tracks nicht nur nach Absolut-Performance über Zeitraum X zu screenen, sondern Attributionsanalysen zu fahren, Outlier zu eliminieren und. Das ist wirklich am Ende des Tages wir einen Pool aus Managern zur Verfügung haben, wo aus der Breite des Portfolios erkennbar ist, dass wirklich statistisch klar messbares Alpha erzielt wurde. Nicht nur einmal mit einem Segment oder einer Aktie über einen kurzen Zeitraum. Egal wie gut das war über diesen Zeitraum.
Habt ihr granular mal geschaut in diesem Subsegment, ob zum Beispiel, man kann natürlich sagen, welche Manager halten irgendeine Aktie und aggregieren? Das habt ihr auch mal geschaut, nur nach den Neukäufen. Also wenn man jetzt sagt, ich habe Neukäufe, ob es da in diesen Sets Unterschiede gibt, wenn ich jetzt nur Neukäufe von Managern nehme gegenüber Bestand. Also habt ihr das mal so granularer auch gesehen, ob es da Unterschiede gibt?
Ja, also unser Scoring-Modell, also wenn wir unseren Pool an Managern haben, das ist ja die Manager-Selektion. Und im Grunde haben wir 2 Investment-Prozesse. Einmal die Manager-Selektion, und wenn wir die Manager dann haben, dann beginnt für uns fortlaufend die Aktienselektion. Also aus diesem Pool der Manager ziehen wir bestimmte Aktien raus, und das basiert rein quantitativ auf einem Scoring-Verfahren, wo wir verschiedene Dimensionen mit einfließen lassen. Das ist die Konsensintensität, also wie viele unserer Top-Manager sind in Aktie XY, in der Teva Pharmaceutical oder was auch immer investiert. Wie sind die aggregierten Portfolio-Gewichtungen dieser Manager? Also wie hoch ist der Grad der Überzeugung? Und dieser Grad der Überzeugung lässt sich durch mehrere Dimensionen messen. Und ja, die Kauftransaktionen oder Verkauftransaktionen, die wir messen, fließen mit ein, und nur bezogen auf Neukäufe da habe ich auch mal Backtests gemacht, dass als isolierten Faktor Neukäufe und dann halten über Zeitraum X oder bis die Aktie wieder verkauft wird, ist alleine nicht so aussagekräftig, wie man gemeinhin vielleicht vermuten könnte.
Interessant, du hast auch im Gespräch gesagt, Warren Buffett, wenn ich es richtig verstanden habe, folgst du nicht. Warum nicht? Ich meine, es gibt Millionen Investoren, die dem folgen, dort investieren. Bis zu 40.000 pilgern jedes Jahr Anfang Mai nach Omaha. Warum ist der für dich nicht gut genug?
Also er wäre mit Sicherheit, wenn ich jetzt ein paar Jahre älter wäre und das rein technisch bedingt schon irgendwie in den 80er, 90ern hätte machen können, was ich heute mache, wäre wahrscheinlich irgendwie Warren Buffett vielleicht mein Lieblingsmanager zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich meine, seine Leistung aus seinen Anfangsjahren, die sind ja unbestritten einfach bombastisch. Ja, also, ne, und ich bin, habe mich auch selber, ich habe es ja eingangs erwähnt, bevor ich den Ansatz, so wie er heute ist, entwickelt habe, habe ich auch viele Biografien von den Investorenlegenden gelesen, unter anderem ganz viel von Warren Buffett und bin eigentlich Buffett Fan von auch seiner Art innovativ zu denken und ich sage mal ein bisschen ketzerisch, wenn irgendwie Warren Buffett und Value und hier und da kommt es für mich Warren Buffett eigentlich der Erfinder des Growth Investing ist und das ne, Value Investing und Warren Buffett wird damit, also das ist halt immer ein Narrativ, aber am Ende des Tages, wenn man zurückschaut, wie er investiert hat in der Anfangszeit und was er damals über sein Vorgehen beschrieben hat, ja, er hat gesagt, ich investiere in Aktien, wenn ich die Geschäftsberichte lese, die über mehrere Jahre ihren Book Value gesteigert haben. Es ist ja, wenn man jetzt mal bilanztechnische Spielereien außen vor lässt, bei den meisten Companies so, wenn die über einen längeren Zeitraum jedes Jahr ihren Book Value steigern, dann ist das eine Company, die operativ wächst. Das heißt, er investiert in wachsende Unternehmen. Das unterscheidet sich ja maßgeblich oder hat sich damals vor allem unterschieden, ganz maßgeblich von dieser Benjamin Graham denke, wo ja salopp gesagt Value Investing ein bisschen so ausgesehen hat, wie ich damals während meiner Ausbildung bei der Sparkasse in der Kreditabteilung es gelernt hat, wie man Unternehmen, die pleite sind, analysiert. Ja. Wenn das Unternehmen heute pleite wäre und du alles verkaufen könntest, was die hier noch da rumstehen haben, das ist dann im Prinzip, wenn du das zusammenzählst, das ist dann der Wert deines Unternehmens. Ja, das war ja ein bisschen überspitzt gesagt die Benjamin Graham Value Denke. Und Buffett hat ja im Prinzip erst diesen Growth-Ansatz mit reingebracht. Ja. Ein Unternehmen, das schrumpft, ist uninteressant in dieser Denkwelt, sondern das Unternehmen muss wachsen. Deshalb ist meine Sichtweise auf Buffett und Buffett hat ganz viel Spannendes, Innovatives für seine Zeit hervorgebracht. Deshalb bin ich Buffett-Fan unter mehreren Gesichtspunkten, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, sollten wir ihm heute bei seinen Transaktionen oder ich sage jetzt besser bei den Transaktionen von Berkshire Hathaway folgen. Die Frage ist überhaupt noch, was Buffett wirklich bei Berkshire mitentscheidet, welche Unternehmen er wie analysiert und wie stark der Einfluss von anderen ist. Also genau. Es geht für uns aber nicht darum, oder für mich nicht darum, irgendwie um den Warren Buffett der 60er, 70er, 80er Jahre des letzten Jahrtausends, wo die Leistungen zweifelsohne grandios gewesen sind, sondern es geht um Berkshire Hathaway der Neuzeit. Und was in statistischen Simulationen zeigen, basierend auf den 13F-Daten von Warren Buffett, und die sind bei ihm, der ja einen relativ niedrigen Turnover hat, auch recht aussagekräftig. Wenn ich da seinen Track Record der letzten 20 Jahre simuliere, Dann sehe ich, in den letzten 20 Jahren hat er den S&P nicht geschlagen, sondern liegt leicht dahinter. Jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, den, Warren Buffett ist ja auch ein, wird ja eigentlich als Value Investor klassifiziert. Das charakterisiert auch den Großteil seines Portfolios. Jetzt könnte man sagen, ja gut, er hat zwar den S&P erst in den letzten 20 Jahren nicht geschlagen, hat aber einen Large Cap Value an Benchmark um 1,5 bis 2% in etwa on average über die letzten 20 Jahre geschlagen. Also so, bis an dem Punkt könnte man oberflächlich sagen, hat er ja für das, was er tut, Large Cap Value, eigentlich einen guten Job weiterhin gemacht.
Ja, da ist jetzt eine interessante Folie, die wir sehen, die wir vielleicht teilen können. Die sieht wirklich interessant aus.
Genau. Was wir machen, ne? Stichwort Eliminierung von Outliern. Ja.
Ja.
Eine Attributionsanalyse zeigt, sein mit Abstand größter Performance-Beitrag der letzten 20 Jahre war die Apple-Aktie. Ne? Ist ja auch populär. Mit Berkshire Hathaway-Portfolio wird ganz stark in den letzten Jahren auch die Apple-Aktie assoziiert. Wenn wir die Apple-Aktie mal aus der Simulation rausnehmen und einfach mal unterstellen, die Apple hätte es nie gegeben, ja? Das Unternehmen existiert nicht. Hätte dann der Rest seines Portfolios ausgesehen? Und wir eliminieren dann quasi die Apple-Aktie aus der Simulation. Der Rest wird nicht in Cash allokiert, sondern in der Simulation werden alle anderen Aktien dann proportional zueinander hochskaliert. Und in der dann zeigt die Auswertung, dass er nicht nur sehr deutlich nicht nur 3% PA in den letzten 20 Jahren hinter dem S&P gewesen ist, sondern dann auch um rund 1% hinter einer Large Cap Value Benchmark. Das heißt, ohne im Prinzip der Track von Berkshire Hathaway der letzten 20 Jahre lebt überhaupt nur eigentlich von der Apple-Aktie.
Aber müssen wir da nicht den S&P 500 auch ohne Apple-Aktie zeigen?
Genau, das ist richtig. Der würde dann sicherlich zurückfallen, klar, aber nicht ansatzweise so stark. Es ist ja Apple dann zeitweise auf, was gewesen im Maximum um die 6%, aber bei Berkshire Hathaway waren wir in der Spitze beim US-Aktienportfolio von Berkshire bei um die 50%. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja.
Vielleicht bevor wir zur Message kommen, noch eine letzte Frage von meiner Seite. Gibt es denn ein Szenario, was ihr euch ausmalt, wo eure Strategie nicht gut funktionieren würde?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben dann relativ, was Branchen anbelangt, recht breit diversifiziertes Portfolio und funktionieren als Definition. Wir liegen jahrelang hinter den Benchmarks zurück. Theoretisch möglich, wenn ich viele Fehlgriffe bei der Auswahl der Manager vor allem machen würde. Das ist immer das Risiko. Aber ja, wie gesagt, auch da mit 60 Managern sind wir da gut aufgestellt und so arg viele Fehlgriffe war jetzt, seit ich das tue, nicht dabei. Die bleiben natürlich nicht aus. Dieses zu spät kommen Risiko per se, das ist natürlich immer temporär eine Möglichkeit, dass wir da gegenüber bestimmten, weil wir stark in Segmenten investiert sind, die jetzt über mehrere Wochen einfach nicht laufen, dass wir da noch mal stärker hinter eine Benchmark zurückfallen. Das gibt es aber immer wieder. Das sehe ich jetzt per se aber nicht unbedingt als großes Risiko. Bei den nächsten Daten werden wir halt sehen, was die Manager gemacht haben aktuell. Natürlich kann es sein, jetzt läuft ein Segment schwach und die Manager trennen sich dann auch gerade und wir sehen das erst zu spät, dann ist das so. Das muss die Diversifikation über das Portfolio auffangen. Der Regelfall ist aber eher der umgekehrte, wenn dann irgendwie ein Segment gerade schwach ist, jetzt im ersten Quartal, ja, sehe ich es, ist häufiger zu sehen, dass bei den nächsten Daten, die wir verfügbar haben, die Manager sogar nachgekauft haben. Das ist eher der Regelfall. Ja.
Analytisch stark. Prima. Mike, wir haben am Ende jeder Folge mit Gast immer, da hat der Gast die Ehre, seine Message an unsere Hörer zu senden. Was wäre deine Message an unsere Zuhörer?
Meine Message an die Zuhörer. Ja, gute Frage. Also wenn man daran glaubt, dass es Hedgefonds, Family Offices gibt, die sehr leistungsstark sind, die vielleicht Aktien besser selektieren können mit ihren Ressourcen, als man selber kann, dann und daran glaubt, dass diese Denkweise grundsätzlich Sinn macht, dann ist jetzt zum Beispiel unser Fonds, wäre nicht das schlechteste Anlagevehikel, vor allem dann nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass die letzten 10 Jahre der S&P 500 oder auch der MSCI World, was jetzt ein S&P 500 Lite eigentlich ist, ganz stark dominiert wurde durch bestimmte Big-Tech-Titel. Und wenn man vielleicht sich vor Augen führt, dass die jüngste Historie sich nicht ewig fortschreiben lässt, das ist nun mal einfach die Realität an Finanzmärkten, dass sich bestimmte Entwicklungen auch verändern. Und mit Blick auf die nächsten 10 Jahre ist sicherlich auch eine Strategie, die nicht den gleichgerichteten Bias auf immer die 7 gleichen großen Namen oder demnächst 8 oder 6 hat, sicherlich auch unter dem Aspekt Diversifikation durchaus sinnvoll. Ja. Und wir liefern da, glaube ich, beides eine leistungsstarke Möglichkeit, diese kollektive Intelligenz der besten US-Hedgefonds zu nutzen und dabei zeitgleich auch einfach aus Anlegersicht auch mal eine eigene Diversifikation im Portfolio schaffen zu können, durch immer den gleichen Big-Tech-Bias durch einen S&P-ETF oder einen MSCI World-ETF. Ja.
Klasse. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Einblicke, Mike. Und von unserer Seite bis zum nächsten Mal bei The Message,
der Investment Podcast.